Vielen Dank für die schönen Lieder, mit denen ihr uns so schon mit reingebracht habt. In der Bibel trägt Gott sehr viele Namen und Bezeichnungen. Und jeder einzelne Begriff, mit dem Gott beschrieben wird, hat so eine ganz besondere Bedeutung. Aber es gibt eigentlich zwei Bezeichnungen, die aus allem herausragen. Das eine ist der Name, mit dem Gott sich selbst vorgestellt hat, nämlich der Begriff Jahwe. Ich bin da. Denn wenn das nicht gelten würde, wäre jeder andere Name vergeblich. Was hätte ich davon, wenn Gott der Fels ist, aber er ist nicht da? Was hätte ich davon, wenn er mir vergeben will, aber er ist nicht da? Das ist die Voraussetzung für jeden Namen, den Gott hat. Und die zweite Bezeichnung, die auffällt bei diesen ganzen Namen und Bezeichnungen für Gott, das ist dieser Begriff Vater. Weil er nicht nur eine Eigenschaft beschreibt von Gott, sondern eine Beziehung. Und zwar eine Beziehung, die man nicht wieder lösen kann, die nicht wieder rückgängig gemacht werden kann. Und das Interessante daran ist, es beschreibt nicht nur eine einzelne Aktion, wie Gott als Retter oder als Schirm oder als Schöpfer. Es beschreibt eine Beziehung, die Gott zu mir hat. Und er kann es nicht alleine sein. Gott kann für sich heilig sein. Er kann für sich allmächtig sein. Aber er kann nicht für sich Vater sein. Dazu gehört immer jemand anderes. Und deswegen ist der Begriff Vater viel mehr als nur ein Name für Gott. Es beschreibt sein Wesen. Es ist die einzige Bezeichnung, die sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Gott ist nicht nur wie ein Vater, er ist ein Vater. Und selbst in der Dreieinigkeit behält Gott diese Bezeichnung. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es ist die Anrede, die Jesus selbst am häufigsten verwendet, die er seine Jünger gelehrt hat. Und wer Gottes Herz verstehen will, der muss ihn als Vater kennenlernen. Und ich möchte mit euch heute einen kleinen Schritt mal gehen, was das eigentlich heißt. Ich werde mich dabei aber nur aufs Alte Testament beschränken, wie Gott sich da eigentlich als Vater vorstellt, wie wir ihn da kennenlernen. Und da wir schon im Alten Testament uns aufhalten wollen, müssen wir Hebräisch lernen. So, was heißt Vater auf Hebräisch? Die Hälfte davon. Ab. Also Vater, ich habe jetzt Hebräisch, würde andersrum geschrieben werden, aber für uns Deutsche habe ich es jetzt mal so rumgeschrieben, wie man als Hebräer es nicht schreibt. Aber so verstehen wir es besser. Vater heißt auf Hebräisch nur A und B. Die ersten beiden Buchstaben des Alphabets ist Av. Und damit fängt alles an, mit diesem Gott, der alles gemacht hat, der Vater von allem ist. Das Interessante im Hebräischen ist, dass die Buchstaben nicht einfach nur Bezeichnungen haben, wie A und B, sondern dass sie Namen haben. Und dieser erste Buchstabe, der heißt Aleph und der zweite heißt Bet. Aleph bedeutet so viel wie Stier, Ochse und steht für die Kraft, die dahinter steckt. Und Bet bedeutet Haus. Sehr gut. Das heißt, Vater bedeutet eigentlich, da ist eine Kraft, die ein Haus baut. Da ist eine Kraft, die etwas schafft, wo man zu Hause sein kann. Das ist für mich als Vater eine große Herausforderung. Schaffe ich das? Für die Familie, die mir anvertraut ist, ein Haus, eine Heimat zu bauen. Und das hat Gott unsere ganze Welt entlang immer wieder gemacht. Er schenkt uns die Erde als Lebensraum. Er ist Kraft, die uns ein Haus baut. Er hat uns durch Jesus Christus zu seinen Kindern gemacht. Wir sind bei ihm zu Hause. Er hat uns eine Gemeinde geschenkt, in der wir zu Hause sein können. Und er wird uns eine ewige Heimat schenken, ein Haus, in dem wir für immer sein können, in seiner Nähe. Gott ist Kraft, die ein Haus baut. Das ist er als Vater. Aber er zwingt niemanden hinein. Gott möchte es so tun, dass wir gerne bei ihm sind, dass wir freiwillig da sind. Und deswegen geht es mir heute Morgen als Schwerpunkt darum, dass Gott eine Verantwortung hat für uns. und wie er sich mit dieser Verantwortung eigentlich für uns einsetzt. Ein Gebet oder ein Satz aus einem Gebet soll uns dazu heute begleiten und das sich so durchziehen aus Jesaja 63, der Vers 16. Das Gebet des Volkes Israel heißt an dieser Stelle: Du bist doch unser Vater, denn Abraham weiß nichts von uns und Jakob kennt uns nicht. Du aber, Herr, bist unser Vater und dein Name ist unser Erlöser von Ewigkeit her. Du bist doch unser Vater. Man unterscheidet im Groben drei Bereiche, die einen Vater auszeichnen. Das erste ist, es gibt einen leiblichen Vater. Der hat dazu beigetragen, dass es mich gibt. Ich stamme von ihm ab. Das zweite ist, es gibt den rechtlichen Vater. Der darf für seine Kinder entscheiden, der muss für sie unterschreiben und bezahlen. Er hat Rechte und Pflichten. Und es gibt den sozialen Vater. Der hilft mir, im Leben zurechtzukommen. Der bereitet mich darauf vor, selbstständig zu werden. Der nutzt sein Wissen, seine Beziehungen, um mich zu unterstützen. Solche väterlichen Menschen sind wichtig, weil sie Sicherheit geben und weil sie stark machen können. Und am besten ist es, wenn ein Vater all das für mich ist. Aber in unserer Zeit ist es nicht mehr normal, dass ein rechtlicher Vater auch der leibliche Vater ist. Und die väterlichen Menschen, die uns geprägt haben, die uns gefördert haben, die sind nicht immer in der Familie gewesen, sondern oft war das vielleicht in einer Gemeinde ein Jugendmitarbeiter, der mich am meisten mitgeprägt hat, mir Mut gemacht hat. Vielleicht war es der Trainer in einem Verein, der an mich geglaubt hat, wo alle anderen mich abgeschrieben haben. Vielleicht war das im Betrieb ein Vorgesetzter, der mich gefördert hat. Und ganz oft merkt man, diese väterlichen Menschen, die sind wichtig. Du bist doch unser Vater. Ein Vater hat eine große Verantwortung und das wurde mir sehr bewusst, als ich nach dem Tod meiner ersten Frau ein Jahr lang alleinerziehender Vater war für unsere drei Kinder. Und in der Zeit habe ich so ganz bewusst gemerkt, ich bin ihr leiblicher Vater. Denn manchmal merkst du wirklich, die reagieren genauso, wie du es auch gemacht hast. Und die haben die gleichen Eigenarten, die du früher auch gehabt hast. Das ließ sich dann nicht mehr verleugnen, von wem die wohl abstammen. Ich habe gemerkt, dass ich ihr rechtlicher Vater bin. Denn sobald sie was angestellt hatten, kamen alle Anrufe und alle Fragen bei mir wieder an. Und wie oft durfte ich zum Schulleiter gehen, weil unsere Jungs wieder mal was anderes gemacht haben, als sie sollten. Ich merkte auch, ich bin ihr sozialer Vater, denn jeder von ihnen hat was anderes gebraucht. Bei manchen musste ich Grenzen setzen, manche musste ich beruhigen, manchmal musste ich jemanden mehr antreiben und Mut machen. Und ich habe gemerkt, ich möchte meinen Kindern ein Zuhause geben, wo sie sicher sind, aber ich möchte ihnen auch gleichzeitig helfen, stark zu werden, selbstständig zu werden, selber zu Menschen zu werden, die anderen ein Haus bauen können. Festhalten, aber gleichzeitig auch loslassen. Und ich habe in der Zeit am deutlichsten gemerkt, ich brauche selber so einen Vater. Ich brauche selber so einen, der für mich da ist, der für mich all das mit auffängt. Und dieser Begriff der Vaterverantwortung, der ist mir zum ersten Mal in einem Trauerbrief begegnet, den ein Freund mir damals geschrieben hat. Und er schrieb: Wie viele Gebete sind in den letzten Jahren vor Gott gekommen? Und doch hat er so entschieden. Wir können ihn nicht verstehen, aber er hat die Verantwortung nicht aus der Hand gegeben, weder für deine Frau noch für euch. Ihr Platz bei euch wird leer bleiben und Herzen werden zweifeln. Aber es ist Gottes Vaterverantwortung, umso intensiver seine Hände nach euch auszustrecken. Und der Satz war hängen geblieben. Es ist Gottes Vaterverantwortung, seine Hände nach euch auszustrecken. Es gibt Zeiten, da genügt es mir nicht zu wissen, dass Gott alles geschaffen hat. Es gibt Zeiten, da reicht es mir nicht zu wissen, dass Gott mächtig ist und dass er alles kann. Da muss ich seine Liebe spüren. Da muss ich erleben, dass er mich hält. Da muss ich wissen, dass er seine Hände nach mir ausstreckt. Ich möchte am liebsten einfach bildlich gesprochen auf seinem Schoß sitzen und ihn als meinen Vater erleben, der seine Hände nach mir ausstreckt und der mich gerade jetzt festhält. Und in so einer ähnlichen Situation entsteht das Gebet in Jesaja 63. Du bist doch unser Vater. Es ist ein Gebet vom Volk Israel und sie leiden darunter, dass der Tempel zerstört ist, dass sie ihre Heimat verlassen mussten. Sie erinnern sich daran, was Gott früher alles getan hat, wie er sie versorgt hat, wie er sie in das Land gebracht hat. Aber dann merken sie auch, wir haben was falsch gemacht. Sie bekennen ihre Sünden, sie bekennen, wo sie versagt haben. Sie bitten Gott darum, richte uns wieder auf, bitte hilf uns jetzt. Und es wirkt hier so, als ob das Volk Israel Gott daran erinnert, wer er ist. Du bist doch unser Vater. Mach mal. Aber eigentlich machen sie es sich selbst bewusst. Du bist doch unser Vater. Im Alten Testament wird Gott interessanterweise immer nur mit unser Vater angesprochen. Da wird er immer nur als Vater des Volkes Israel gesehen. Diese persönliche Formulierung, mein Vater, die finden wir erst bei Jesus. Der hat das erst auf eine ganz persönliche Weise deutlich gemacht. Aber man merkt trotzdem schon das tiefe Vertrauen. Du bist doch unser Vater. Und das Volk Israel sagt hier, und du kennst uns. Sie stammten als Volk Israel von ihren Vätern ab, von Abraham, Isaak, Jakob. Aber diese Väter können ihnen jetzt nicht helfen. Die haben die Vergangenheit geprägt. Die waren in der Geschichte wichtig. Aber sie wissen nichts von ihrer Gegenwart. Die können nichts ändern an der Situation, in der das Volk jetzt steckt. Ein guter Vater kennt seine Kinder. Er weiß, was sie bewegt. Er sieht, was sie brauchen, und zwar jetzt. Und da musste ich wieder anhalten und sagen, wie viel weiß ich eigentlich von meinen Kindern? Was bekomme ich mit? Kenne ich noch die Freunde, mit denen sie jetzt ihre Zeit verbringen? Kenne ich noch die Sorgen, die sie jetzt gerade haben? Was weiß ich über ihre Hobbys, was sie jetzt gerne machen im Moment? Und bin ich überhaupt an dem interessiert, was sie gerade beschäftigt? Es gibt manche junge Menschen, die sagen, mein Vater weiß ja nichts von mir. Der Alte hat ja keine Ahnung. Die würde ich gern mal fragen, weiß er nichts, weil er nichts wissen will oder weil du ihn nicht hineinschauen lässt? Wem erzählst du von deinen Problemen? Und warum erzählst du es nicht deinem Vater? Was ist der Grund? Wenn ich aber junge Menschen so ansprechen würde, möchte ich gleichzeitig die Väter und die Mütter unter uns fragen, wem hörst du eigentlich wirklich aufmerksam zu? Hörst du deinen Schülern, deinen Kollegen, deinen Kunden aufmerksamer zu als deinen eigenen Kindern? Hörst du den Menschen in der Gemeinde aufmerksamer zu als deiner eigenen Tochter? Ein guter Vater kennt seine Kinder. Und Gott ist unser Vater, er kennt uns, er streckt seine Hände nach uns aus. Und darum ist ein ganz entscheidendes Merkmal von dieser Vaterverantwortung Gottes, er ist der Erlöser. Dein Name ist unser Erlöser von Ewigkeit her. Er kann helfen und er will es auch. Dabei denke ich immer an ein Erlebnis. Als ich so 6 oder 7 Jahre alt war, da brauchte ich mal Abstand von meinen Geschwistern. Die waren so anstrengend. Und so habe ich mich im Kinderzimmer unter meinem Bett versteckt. Es war noch eins von diesen alten, wunderschönen Metallbetten mit diesen Federn und Klammern, die immer so schön gequietscht haben, wenn man drauf gehüpft hat. Und nach einiger Zeit hatte ich genug Einsamkeit und wollte wieder raus, aber mein Wollpullover hatte sich am Rücken in dieser Feder verhakt. Und als ich dann merkte, dass ich mich selbst nicht befreien konnte, wurde ich immer unruhiger, immer lauter und ich fing an zu schreien. Also wirklich zu schreien, zu kreischen. Ich habe das Glück, mein Vater hat den gleichen Beruf wie ich und er ist zu solchen Zeiten manchmal noch zu Hause in seinem Arbeitszimmer. Jedenfalls hörte er mein Geschrei, kam ins Zimmer gestürzt und fand mich nicht. Ich war ja gut versteckt. Aber ich war auch laut genug. Und dann holte er mich unter dem Bett raus, löste die ganzen Dinge, die sich verhakt hatten und dann sagte er mir, Olaf, du brauchst nicht so zu schreien. Es reicht, wenn du einfach um Hilfe rufst. Dann weiß ich, was los ist und musst nicht so rennen. Ich muss sagen, ich bin seitdem immer wieder festgehakt. Unterm Bett zwar nicht mehr, aber an vielen anderen Stellen, weil ich merkte, ich will nicht warten. Es muss schneller gehen. Ich bin nicht klargekommen mit dem, was passiert ist. Ich bin wütend, ich bin enttäuscht, ich wollte zu viel und bin wieder festgehakt, habe mich festgerannt. Und je mehr ich gezappelt habe, desto schlimmer wurde es. Aber ich habe tatsächlich gelernt, immer mehr um Hilfe zu bitten. Ich brauche einen, der seine Hände nach mir ausstreckt. Ich brauche einen, der mich erlöst, der mich befreit aus der Lage, in der ich gerade bin. Und ich habe gemerkt, eigentlich steckt in jedem guten Vater ein kleiner Erlöser, der seine Kinder vom Baum holt, wenn sie alleine nicht mehr runterkommen. Der ihnen heraushilft, wenn sie feststecken. Der Rechnungen für sie bezahlt, die sie selber niemals bezahlen könnten. Der sie mitten aus der Stadt abholt, weil ihr Fahrrad einen Platten hat und sie allein nicht nach Hause gekommen wären. In jedem Vater steckt ein kleiner Erlöser, der das so gerne macht, auch wenn es manchmal lästig ist. Aber meine Kinder lasse ich nicht hängen. Und Gott ist ein großer Erlöser, von Ewigkeit her, immer schon. Er war nie anders. Immer hatte er im Sinn, Menschen zu erlösen. Deswegen hat er Noah die Chance gegeben, eine Arche zu bauen, um sich zu retten. Deswegen hat er das Volk Israel aus Ägypten herausgeholt, hat ihnen Mose geschickt, als einen, der sie erlöst, der sie befreit. Deswegen hat er auch dem König David gesagt, ich habe genau gesehen, was du getan hast. Du hast gesündigt, du bist fremdgegangen. Aber weil David seine Schuld bekannt hat, durfte der Prophet Nathan ihm auch sagen, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Und all das führte mit dazu, dass David dann diesen Psalm 103 geschrieben hat, den wir vorhin gehört haben. Dass David sagen konnte, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. In einem Buch über das Vaterherz Gottes fand ich diesen Satz und der hieß, Erlöser ist einer, der die Fehler seiner Kinder vergibt, sie rettet und Gutes aus ihrem Versagen und ihren Schwächen hervorbringt. Gott sagt nicht nur, ich will dich erlösen, dich befreien von dem, wo du feststeckst, ich werde auch aus dem noch Gutes hervorbringen, auch aus deinen Schwächen. Und ihr wisst, was aus David geworden ist. Er war nachher der größte König mit dem größten Landbesitz, den Israel damals haben konnte. Und er durfte mit seinen Möglichkeiten dafür sorgen, dass sein Sohn Salomo den Tempel bauen durfte für Gott. David hat alle Vorarbeiten erledigt, durfte alles Material zusammenkriegen. Gott hat aus seinem Versagen, auch aus den Schwächen, etwas Gutes hervorgebracht. Gott bringt selbst aus dem etwas Gutes hervor, wo ich sage, das kannst du doch vergessen. Und da merke ich, es ist immer das, was von Gott ausgeht. Ein Vater investiert immer zuerst. Er liebt, bevor seine Kinder ihn lieben können. Er gibt, bevor seine Kinder ihm etwas geben können. Er sorgt für mich und er sorgt sich um mich. Und wenn Gott uns erlöst, dann immer, um etwas Gutes hervorzubringen, auch aus den Schwächen, auch aus den Punkten, die wir nicht bei uns in Ordnung finden würden. Und da merke ich, dass Gott viel mehr im Blick hat. Dieses Gebet vom Volk Israel, das ist in Jesaja 63 und geht noch bis ins Kapitel 64 hinein. Und im Kapitel 64 heißt ein Satz in diesem Gebet: Meine Fernbedienung geht nicht mehr. Heißt: Aber nun, Herr, du bist doch unser Vater. Wir sind Ton, du bist unser Töpfer und wir alle sind deiner Hände Werk. Und dahinter steht das Vertrauen: Mach mit uns, was in deinen Augen richtig ist. Du hast uns davon erlöst, ein einfacher Tonklumpen zu sein, hast uns auf deine Töpferscheibe genommen und jetzt machst du aus uns ein Gefäß. Du gibst uns Möglichkeiten, die wir vorher nicht hatten. Ein Tonklumpen kann ein paar Tropfen Wasser transportieren und dann kannst du da ein bisschen was rausbringen und hast ein bisschen Wasser. Ein Gefäß, da passt viel Wasser rein. Möglichkeiten, die es vorher nicht gab. Gott ist einer, der die Dinge ermöglicht, der uns Chancen gibt, die wir ohne ihn nicht hätten. Gott sagt sogar einmal in Jesaja 32, es soll mir eine Freude sein, ihm Gutes zu tun. Ich möchte euch Dinge ermöglichen. Er kann es und er will es. Und es gibt einen Moment, den habe ich als Vater so richtig genossen. Den habe ich auch nur einmal erlebt, aber der war schön. Als unsere drei Kinder, die sind alle relativ dicht zusammen, innerhalb von 3 Jahren alle geboren, als die alle den Führerschein gemacht hatten, da hatte ich etwas Geld gespart und habe dann für meine Kinder ein Auto gekauft. Ich habe dafür länger gespart, lange gesucht und ohne dass eins meiner Kinder etwas davon wusste, habe ich dieses Auto abgeholt, angemeldet und diesen Moment, als ich das Auto bei uns auf den Parkplatz gestellt habe und meinen Kindern sagen konnte, der ist für euch, ist für mich ein Moment, den ich als Vater nicht mehr vergessen kann. Ich habe meine Möglichkeiten eingesetzt, um ihnen mehr Freiheiten zu ermöglichen. Nebeneffekt, mein Auto wurde mehr geschont, dann gab es nicht mehr so viele Beulen da drin. Aber ich konnte etwas tun, um meinen Kindern etwas zu ermöglichen. Und ich glaube, eine der größten Freuden, die wir als Väter machen können, ist, unseren Kindern etwas zu ermöglichen. Dass sie Reitstunden nehmen können, wo sie sich selber bestimmt kein Pferd leisten könnten. Dass sie ein Musikinstrument lernen können. Dass sie ein Auslandsjahr machen können. Und das kannst du als Vater, als Mutter beides sehen. Es macht einfach Freude zu sehen, dass ich meinen Kindern etwas ermöglichen kann. Und wenn die Kinder größer werden, ja, dann musst du ihnen mal beim Umzug helfen. Oder wie viele Väter haben mit ihren Kindern zusammen einen Umbau gestemmt oder stecken noch mittendrin. Ich möchte meinen Kindern etwas ermöglichen. Und wer erlebt hat, wie sich das anfühlt, der kann sich vorstellen, wie Gott sich freut, wenn er uns etwas vor die Füße legt und sagt, du, das gehört dir. Diese Wohnung, die habe ich für dich reserviert. Diesen Arbeitsplatz, den habe ich dir zur Verfügung gestellt. Dieser Urlaub, mit dem du nicht gerechnet hast, der ist für dich. Diese Schwangerschaft, diese Heilung ist mein Geschenk an dich. Und ich frage mich immer, sehe ich noch, was Gott mir ermöglicht, welchen Freiraum er mir gibt? Vielleicht hast du jetzt mehr Geld zur Verfügung, musst nicht jetzt auf jeden Euro achten. Die Frage ist, was machst du mit diesem Freiraum, mit diesen Möglichkeiten, die Gott dir jetzt gegeben hat? Vielleicht hast du jetzt in deinem Haus mehr Platz zur Verfügung. Was machst du damit? Vielleicht hast du jetzt mehr Kontakte durch deine Kinder, durch deinen Hund, durch deinen Umzug. Was machst du mit diesen Freiräumen und Kontakten? Vielleicht hast du jetzt mehr Zeit im Ruhestand, wo die Kinder aus dem Haus sind. Was machst du mit diesen Möglichkeiten, die Gott dir gibt? Gott ist der Erlöser und er ist der Ermöglicher. Und es ist seine Vaterverantwortung, seine Hände nach uns auszustrecken. Und das tut er immer mit einem Ziel. Im Psalm 68 steht ein Satz, der im Alten Testament immer zum Vater mit dazugehört. Da steht, ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott erspart uns oft nicht die schweren Momente. Und ich glaube, jeder von uns ist auf irgendeine Weise verwaist oder verwitwet. Jeder musste schon etwas loslassen, woran er sich gerne festgehalten hätte, was er gerne behalten hätte. Jeder ist in irgendeiner Beziehung ein Waise oder ein Witwer. Und deswegen beeindruckt mich, wie der Psalm weitergeht. Denn da heißt es, er ist ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt. Er ist ein Gott, der dir sagt, ich möchte dir ein Zuhause geben. Ich befreie dich davon, an dem zu hängen, was dir jetzt fehlt, was du loslassen musstest, was nicht mehr in Ordnung ist. Er sagt, bleib nicht in deinem Groll hängen, in deiner Bitterkeit, in deiner Trauer, sondern lass dich von mir einladen und trösten. Ich möchte meine Kraft einsetzen für dich. Dein Leben hängt nicht an den Menschen, die du loslassen musstest. Dein Leben hängt nicht an den Dingen, die du jetzt nicht haben kannst. Dein Leben hängt an mir. Ich bin Gott, der Vater. Und sein Ziel ist immer, mich nach Hause zu bringen. Und dafür setzt er alles ein, was er hat. Es gibt eine Besonderheit in der hebräischen Sprache. Es gibt den Buchstaben He. Dieser kleine Buchstabe bedeutet so viel wie sehen oder atmen. Und allein der Klang spricht schon davon, dass da etwas gehaucht wird, eingehaucht wird. Deswegen hat dieser Buchstabe immer etwas mit dem Leben zu tun. Wenn im Hebräischen dieser Buchstabe He steht, hat er oft etwas mit mir zu tun. Dass ich als Mensch lebe, dass ich atme, dass ich entscheiden kann. Dieser kleine Buchstabe He drückt eben etwas von diesem Leben aus, was mich als Mensch auszeichnet. Und jetzt lädt der Vater, Av, mich in seine Gegenwart ein. Er will mich ja nicht zwingen, er möchte mich nur einladen. Er setzt seine Kraft ein, um mich zu erlösen. Er gibt mir alle Möglichkeiten, die ich brauche. Er gibt mir ein Zuhause. Und dann ist die Frage, wo gehört dieser kleine Buchstabe He wohl am besten hin? Ist ja klar, am besten mitten rein. In die Kraft, die der Vater ist. In das Haus des Vaters, mitten in das Herz, da gehört er rein. Und dadurch entsteht der Begriff Achab. Und Achab bedeutet lieben. Das ist die Art, wie Gott seine Vaterverantwortung lebt. Indem er nämlich sagt, ich liebe dich und ich möchte dir meine Liebe zeigen. Darum lade ich dich in meine Gegenwart ein, damit meine Kraft dich erlösen kann. Damit du bei mir ein Zuhause hast, das dir niemand mehr nehmen kann. Und deswegen heißt dieses Gebet, du bist unser Vater und dein Name ist unser Erlöser von Ewigkeit her. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir es lernen lassen, uns von diesem Vater zu lieben, der seine Verantwortung wahrnimmt, um uns ein Zuhause zu geben, aus dem wir nie wieder raus müssen. Du bist unser Vater und dein Name ist unser Erlöser von Ewigkeit her. Amen. Und lass uns darauf antworten mit dem Lied, das wir auch als Gebet singen. Vater, ich komme jetzt zu dir.